Gottesdienst am 8.4.2018, diesmal mit Herr Lektor Karrer.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst.
Danke.
Besonders begrüßen möchte ich Hermann Karrer. Vielen Dank für deinen Dienst heute bei uns. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ich fühle mich wie neu geboren.
Ich auch.
Das ist schön. Ja, diesen Ausdruck kennt, denke ich, jeder. Ich fühle mich wie neu geboren, berichtet eine Patientin, vielleicht nach einer Operation. Ein Raucher, der es geschafft hat, mit dem Rauchen aufzuhören, fühlt sich vielleicht wie neu geboren. Ja, jetzt wollte ich fragen, wann ihr euch wie neu geboren fühlt, aber das habt ihr eigentlich jetzt schon beantwortet. Vielleicht aber auch nach einem erfrischenden Bad, einer guten Massage oder wenn man nach einer langen Wanderung tief geschlafen hat. Oft hat es dann mit dem Körper zu tun. Aber unser Befinden, unsere Seele können wir davon nicht trennen. Mit leerem Bauch hofft und träumt es sich oft nicht so gut. Oder gerade doch. Gerade deshalb weckt ein leerer Bauch nicht den Hunger nach einem gedeckten Tisch für alle auf, nach fröhlichem Zusammensein. Lassen die müden Glieder nicht Sehnsucht wachsen, Mut, Lebensfreude. Um Hoffnungen und Träume geht es. Es geht darum, ob wir hoffen, träumen, aufstehen können, uns mit frischer Kraft ausstrecken, wie neugeboren an Leib und Seele. Wir fühlen uns manchmal vielleicht nicht wie neugeboren, doch wir sind es. Aber wir sind es nicht, weil wir einen erheblichen Teil dazu beigetragen haben, sondern weil unser gütiger Vater durch seine Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und so heißt es auch im Wochenspruch für die kommende Woche: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Wir singen das erste Lied.
Thank you. meinerseits herzlich willkommen zum Gottesdienst. Und wir spürt ja, wir haben heute das Waringer Team, eigentlich das geschlossene Team. Wir arbeiten sonst immer wieder mal zusammen, aber heute, also, das ist wieder ein ganz besonderer Tag. Zu jedem Gottesdienst dürfen wir zusammenkommen, um uns eigentlich neu von Gott beschenken zu lassen. Um Gott zu begegnen. Zwei Jünger haben sich aufgemacht nach Emmaus, um in die Nähe Gottes zu kommen. Und Emmaus, das liegt ja ungefähr so 7 Meilen von Jerusalem weg. 7 ist eine wunderbare Zahl. Sie sagt also, dass da Ruhe kommt, dass Erfüllung kommt, dass die Verheißungen wahr werden. Und so sind die beiden mit voller Sehnsucht unterwegs nach Emmaus. Und immer wenn Menschen mit Sehnsucht unterwegs sind nach Gott, da gesellt er sich zu ihnen. Und so tat es Jesus auch. Er gesellte sich zu ihnen und sie spürten, der redet wunderbar. Sie hatten ihn nicht gekannt, aber der redet wunderbar. Solche Worte, die brauchen wir eigentlich. Diese Ermutigung, diese aufbauenden Worte. Und sie sagten dann, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Und die haben die Sache weitergetrieben. Jesus wollte eigentlich weitergehen. Aber es heißt da, er nötigte sie, bei ihm zu bleiben. Sie haben ja nicht nur gesagt, also Jesus, es wäre jetzt doch nett, wenn du da wärst und nicht weiter. Nein, es war ganz in Ärger. Sie nötigten ihn. Und so kommt die Herrlichkeit Gottes eigentlich in ihr Leben. Und das ist das, was wir im Gottesdienst immer wieder mehr und mehr erfassen wollen und ergreifen können. Die Weite und die Größe unseres Gottes. Wir haben ja gar keine Ahnung von all den Facetten, die Gott für uns bereit hat. Und darum wollen wir einfach seinen Namen rühmen, ihn preisen. Und das tun wir jetzt, indem wir unseren Psalm aufschlagen. Sie haben es bestimmt im Gesamtbuch schon aufgeschlagen. 734. Das ist der Psalm 8. Und den sprechen wir jetzt im Wechsel. Und wir machen es so, dass die Frauen dürfen beginnen und wir Männer, wir sprechen dann das Eingerübte. Es geht halt nicht um Frauenquoten, aber es ist einfach so in diesem Text. Gut.
Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel.
Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen.
Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast.
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deine Hände Berg. Und das hast du unter seine Füße getan.
Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere.
Die Vögel unter dem Himmel, und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht.
Herr, unser Herrscher,
Christe eleison.
Christe, erbarme dich.
Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe
und auf ihrem Frieden den Menschen ein Wohlgefallen.
Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du hast deinen Sohn Jesus Christus aus dem Tode gerufen und den Menschen ein neues Leben verheißen. Uns hast du zu Menschen mit einer lebendigen Hoffnung gemacht. Steck uns an mit dem Lachen des Lebens über den Tod. Und weck in uns die Vorfreude auf den Tag, an dem sich die Hoffnung vollendet. Mache uns zu Botinnen und Boten deiner Auferstehung in unserem Leben. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Amen.
Die Worte für die heutige Lesung stehen im Johannesevangelium, Kapitel 20. An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Dann hauchte er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als dies geschah. Deshalb erzählten sie ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Aber zweifelnd antwortete er: Das glaube ich erst, wenn ich in seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Eher werde ich es nicht glauben. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Lege deinen Finger auf meine durchbohrten Hände. Gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete nur: Mein Herr und mein Gott. Doch Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können es die sein, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir wollen auf diese Worte antworten mit dem gemeinsamen Bekenntnis unseres christlichen Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen. Amen.
Wir hören das Gotteswort, das uns heute gegeben ist, aus dem Kolosserbrief im 2. Kapitel. Gott schreibt Paulus: Er hat euch mit ihm lebendig gemacht die ihr tot wart in der Sünde und ihm in der Unbeschnittenheit des Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seiner Forderung gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte der Gewalten und ihre Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph gemacht in Christus Jesus. Soweit unser Gottes Wort. Wir bitten Gott um seinen Segen. Herr, du bist der Vater der Herrlichkeit Gottes. Und du gibst uns die Weisheit, damit mehr und mehr uns dein Wort offenbar wird. Du gibst uns erleuchtete Augen, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben und in ihm erwählt. Hilf uns dazu, dass wir durch dein Wort, wenn wir es betrachten, diese Erwählung immer fester in unserem Herzen haben. Amen.
Amen. Amen.
Liebe Gemeinde, man kann von Jesus eine ganze Menge wissen. Man kann von ihm wissen, dass er in der letzten Bretterbude von Bethlehem geboren ist. Man kann wissen von ihm, dass er Wanderprediger war, oder man kann es auch nennen Bergprediger, hat ja auch einmal einen Bergpredigt gehalten. Er hat viele Dinge durchlebt und er war auch ein Gefangener. Ja, und er hat sogar Lynchjustiz und alles miterfahren an seinem Leibe. Aber das alles zu wissen, ist nicht das Eigentliche, sondern das Entscheidende ist zu wissen, dass er Retter, Heiland und der Allmächtige ist, der uns aus dem Strom und aus dem Strudel dieser Weltlaufzeit herausholt und in seine Nähe zieht. Er will Leben schenken, er will Leben geben, er will sein Leben an uns verströmen und weitergeben, auch durch sein Wort. Und das heißt, dass wir manchmal einfach tiefer graben müssen, dass wir nicht denken, ja, das ist, ach, so bekannt schon. Aber ich will dazu eine Geschichte erzählen. Ein reicher Vater hatte zu seinem Sohn gesagt, du, was wünschst du dir eigentlich, wenn du das Abitur gemacht hast? Der Sohn, bei ihm kam es wie aus der Pistole geschossen. Da bei dem Autohaus Emil, da steht ein roter Sportwagen. Und das ist mein herzlichster Wunsch, den möchte ich. Gut, sagte der Vater, schauen wir mal, wenn die Noten passen, dann kriegen wir das hin. Das Abitur kam und der Sohn hat sich angestrengt, natürlich in dem Wissen, wenn ich das Ding bekomme, da träume ich schon lange davon. Und der Vater hat es natürlich nicht so ganz einfach gemacht. Das Abitur war gut und dann kam der Moment des Übergebens und der Vater, der hat die ganze Geschichte in eine Schuhschachtel verpackt. Und in der Schuhschachtel war natürlich obendran wie es so richtig gehört, eine, ja, zum Abitur auch eine Bibel mit Goldschnitt und ein wunderbarer Bibelspruch dazu, aber der Sohn, der war da schon wütend. Der hat das Ding gar nicht aufgemacht, der war enttäuscht und wütend und ist aus dem Büro fort und ist dann auch ziemlich bald ausgezogen und hat nichts mehr vom Vater wissen wollen. Er ist erfolgreich geworden, hat Familie gegründet und alles, aber die Geschichte mit seinem Vater, die saß in ihm fest. Einige Zeit nachher dachte er, Mensch, das müsste ich doch auch irgendwie, das muss ich doch wieder hinkriegen. Das kann ich doch nicht so stehen lassen. Hat wieder ein Jahr verstreichen lassen, aber dann hat er doch ein Herz gefasst. Hat gesagt, jetzt rufe ich zu Hause an. Aber da hat man ihm nur gesagt, du, der Vater ist gestorben. Dann hat er alles in seinem Geschäft liegen lassen, sofort nach Hause. Und er fand zu Hause wieder alles so vor, wie er es verlassen hatte. Die Bibel lag im Büro. Da war auch noch ein Brief mit drin. Dann war dieses wunderbare Bibelwort auch noch oben dran gelegen. Wenn schon ihr, die ihr arg seid und hartsatzig seid, euren Kindern gute Gaben geben will, wie viel mehr der Vater im Himmel. Und aus dem Kuvert heraus flog auch dieser Autoschlüssel mit dem Datum abholbar an dem Termin des Abitursendes. Liebe Gemeinde, so liegt die Gnade Gottes, sein Erbarmen für uns bereit, abholbereit. Und manchmal, wenn man nicht tief genug gräbt, denkt man, ja, ist da eigentlich so viel? Vergebung für unser Leben. So hat es dieser Paulus geschrieben und ich möchte noch ein paar Sätze auch über diesen Paulus verwenden, der diese Sätze geschrieben hat, die wir als Predigttext haben. Dieser Paulus, das war ein ganz anderer Kandidat. Er war ja der Abwehrspezialist für die Christen damals. Und er hat die Nachfolger Jesu ganz schön drangsaliert. Stephanus ist ja ein beredtes Beispiel. Und er hat den Nazarenern alle das Fürchten beigebracht. Und bei seinen Razzien, wo er gehalten hat, da blieb kein Auge trocken. Und wir denken vielleicht, warum hat Gott diesen Mann nicht ausgeschaltet, der das Urbild von Frechheit, Gemeinheit ist. Aber Gott hat ganz was anderes vor. Er hat ihn herausgeholt. Er schaltet ihn nicht aus, sondern er schaltet ihn ein und bringt ihn, ja, Paulus bringt es dann auf diesen Punkt. Er hat den Schuldbrief an das Kreuz geheftet. Er hat getilgt. Paulus hat da etwas gemerkt. Und er sagt ja manchmal und an manchen Stellen, ich bin der vornehmste Sünder. Aber er hat etwas von dieser Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben erfahren. Und wir dürfen es immer wieder, wir sind ja jetzt in dieser Zeit, Karwoche, Karfreitag, Ostern, Auferstehung. Wir spüren eigentlich oft viel zu wenig, welche Flut eigentlich aus dem Kreuz von Golgatha herausfließt und die ganzen Dämme der Sünde überflutet. Und die Liebe Gottes dann einfach weiter erstrahlen kann. Menschen, die unter dem Kreuz sind, spüren. Da ist Gnade zum Abholen. Und vielleicht dürfen wir das immer mehr und mehr auch praktizieren, dass wir die Dinge, die in unserem Leben nicht so laufen, einfach am Kreuz abgeben, zum Kreuz bringen und dann auf der anderen Seite vom Kreuz seine Gnade holen. Gott hat gehandelt, damit wir seine Gnade holen können und auf der anderen Seite uns befreien. Es ist schon so, dass viele Muslime es auch in unseren Tagen schon merken, dass mit dem, ja, nach Mekka wandern und nach Mekka gehen, dass sie da eigentlich nur zu einem Toten kommen, nur zu einem Grab. Aber wer nach Jerusalem kommt, da ist das Grab leer. Und dann weiß man, dieser Herr, der am Kreuz da war, der am Kreuz gelitten hat, der lebt auch jetzt. Und darum können wir, weil er jetzt lebt, am Kreuz alles abladen. Jesus lebt und er regiert. Er regiert auch jetzt, heute. Er hat auch mit Jerusalem was ganz Besonderes vor. Da sind die ganzen Reichtümer Gottes, sind da verborgen. Diese Stadt hat eine besondere Anziehungskraft. Auch für Menschen, die nur so mit einer, ja, einfach mit einer Wandergruppe und mal mit durchgehen. Unser Vertreter, der hat einmal gesagt, ja mein, unser Pater, der fährt jedes Jahr nach Jerusalem, da fahren wir halt auch mal mit. Da gehen wir halt auch. Und der Pater sagt, da fahren wir hin, ja. Und dann habe ich gesagt, und wie war's? Du, das ist ganz was anderes. Ich weiß nicht, was mit diesem Land los ist, aber ich bin ganz begeistert. Und so ist es. Wirklich, Gott strahlt durch alles hindurch. Der Triumph Gottes, der ist so gewaltig. Paulus schreibt er davon. Von diesem Triumph, dass da ein Triumph Gottes eigentlich sichtbar wird. Und dieser Triumph Gottes, der ist schon sichtbar worden, als das Volk Israel aus Ägypten ausgewandert ist und als sie durchs Meer gewandert sind und Gott hat, ja, das Meer geteilt. Die Schwimmer hatten keine Probleme, sie konnten da laufen. Und links und rechts, die Haifische, die haben sich schon gedacht an diesen Wasserwänden, da wird doch jetzt ein Mittagsmahl eigentlich zu schnappen, aber die Haifische kamen nicht durch. Die Leute sind da gelaufen. Da heißt dieser Triumph der Möglichkeiten Gottes, der die Macht hat, alles zu durchdringen. Auch die Haifische von Ägypten sind alle untergegangen im Meer. Bei einem Gottesdienst hat der Pfarrer besonders auch die Gemeinde dazu eingeladen, dass sie auch für Israel beten soll. Und in diesem Gottesdienst, da saß ein ganz hartgesottener Palästinenser. Er ist wütend aus diesem Gottesdienst weggelaufen und am nächsten Sonntag war er wieder da im Gottesdienst, aber er hat eine Pistole unter der Brusttasche gehabt und er hat sich vorgenommen, diesen Pfarrer, den knall ich ab. Und im nächsten Gottesdienst, du hast jetzt heute die Einführung, die Begleitung gemacht und da war es eine Frau, die diesen Gottesdienst halt auch begrüßt hat und gesprochen hat und hat auch ja in ihrer Einleitung immer wieder gesagt, dass wir auch Gott danken sollen, aber plötzlich kam es über sie und sie hat einfach eine Gabe Gottes benutzt, sie hat das Sprachengebet benutzt. Es gibt es immer wieder, dass Menschen auch in einer anderen Sprache beten können und so hat diese Frau dann einfach, weil es so über sie gekommen ist, und sie hat Folgendes gesagt, ohne es eigentlich im Moment zu wissen. Sie hat zu diesem Mann gesagt, du, ich kenne deinen Namen, der diese Pistole hatte. Und ich weiß dein Alter und ich weiß, wo du wohnst und ich kenne deine Familie und ich weiß, was du jetzt vorhast. Du hast deine Pistole dabei und willst den Pfarrer erschießen. So hat sie in Sprachen gebetet auf Arabisch und der hat ja jedes Wort verstanden. Tu es nicht, das hat sie nur zum Schluss gesagt. Daraufhin ist dieser Mann von hinten vorgesprungen, hat seine Pistole vor dem Altar niedergeschmissen und hat zu der Frau gesagt, woher weißt du das alles? Und sie hat gesagt, ich habe das jetzt eigentlich gar nicht genau gewusst, was ich alles gebetet habe, aber ich habe es von Gott bekommen. Und woher weißt du die Absicht? Und woher weißt du das alles? Ja, ich wusste es von Gott. Der Palästinenser, so wütend der im letzten Gottesdienst war, hat Jesus in sein Herz aufgenommen und hat gesagt, das ist der Triumph Gottes, den Gott heute immer wieder tut. Ich will nur ein Beispiel erzählen von einem muslimischen Imam. Dieser Imam, der war in Beirut, war die ganze Geschichte gelaufen und durch irgendeinen Umstand ist er ins Gefängnis gekommen. Und zwar ziemlich hart, ich weiß nicht, hat er politisch irgendwie was falsch gemacht, auf jeden Fall. Aber die Gideons sind in dieses Gefängnis gekommen und haben Bibeln verteilt. Und jedes Mal, wenn die Gideons gekommen sind, dann hat er die beschimpft mit allen Schimpfungen, wie er nur denken konnte. Was wollt ihr mit diesem Zeug und so weiter? Aber jedes Mal, wenn er ein Riesentheater gemacht hat, aber die Gideons sind wiedergekommen, haben eine Bibel gebracht. Dieser Ibrahim hieß er. Dieser Ibrahim, der war übrigens auch behindert. Und er hat dann doch von seinen anderen Gefangenen, die Gideon sind nun mal nicht mehr gekommen, aber von anderen Gefangenen hat er die Gideon-Bibel genommen und hat sie durchgelesen. Und nachdem er ja behindert war und nachts dann doch manchmal auf Toilette musste und er wollte seine Mitgefangenen nicht wecken, und er hat ja in der Bibel, die hat er, im Gefängnis haben die Leute ja Zeit. Also da in Beirut, die haben nicht gearbeitet. Und wir kommen ja auch als Gideons öfter ins Gefängnis, die sind ja froh, wenn sie Unterhaltung haben. Und da hat er die Bibel eben so oft gelesen und wusste auch, dass Jesus gesagt hat, dass er Lahme zum Gehen bringt. Und dann in dieser Nacht hat er sich gedacht, Jesus, wenn du das schon gesagt hast, dann probieren wir das mal aus. Probieren wir ein paar Mal aus. Und ja, er hat gebetet und er hat dann die Stimme Jesu wirklich selber gehört. Du kannst aufstehen und du kannst auf Toilette gehen. Und er ist aufgestanden und ist auf Toilette gegangen. Und die anderen Mitgefangenen, die wussten ja von seinem Verhalten und sie wussten ja von seinem Gesundheitszustand. Und dann haben die gesagt, also da stimmt was nicht. Und die Ärzte haben ihn sofort untersucht. Und der Arzt hat gesagt, also das kenne ich mich auch nicht mehr aus, aber da muss irgendein Wunder geschehen sein. Der Ibrahim. Er war ja ziemlich harte Knochen, er hat eigentlich eine längere Gefängniszeit vor sich, aber er hat die Stimme Gottes wiedergehört. Du kommst in ein paar Tagen aus dem Gefängnis. Und er hat es überall in seinem Zuchthaus verbreitet. Der Gefängnisdirektor, der hat gelacht und hat gesagt, also hör ich mal, der muss mindestens nur 5 Jahre, ist der nur eingelocht oder so. Aber Ibrahim war hartnäckig. Und hat gesagt, das stimmt. Und es war tatsächlich so. Seine Frau hat einen Anruf gekriegt, dass sie 1000 Euro hinterlegen soll und dann kann er am Montag entlassen werden. Und so war es auch. Der Abraham ist entlassen worden. Und er ist dann, weil er jetzt ja von Jesus gewusst hat, ist er auch in die Gemeinde gegangen, in den Gottesdienst gegangen, auch dorthin, wo die Gideons waren. Aber die Gideons haben mal einen Anruf von ihm bekommen. Er liegt im Krankenhaus und er ist von seinen Angehörigen total zusammengeschlagen worden. Dann haben die Gideons ihn besucht. Dann hat er gesagt, wisst ihr, das ist schlimm mit unseren Leuten, aber lass sie machen. Und wenn er von mir nichts mehr hört, dann treffen wir uns im Himmel wieder. So hat der Abraham gesagt. Das kann auch passieren. Wir dürfen immer wieder das erleben und hören, dass auch Menschen wirklich so behandelt werden, wenn sie mit Jesus leben. Der Triumph Gottes aber ist da. Der Triumph Gottes über den Tod herrscht. Und es heißt auch, dass dieser Abraham, wenn er so zusammengeschlagen worden ist, dass er nur von diesem Leben hier in ein anderes Leben geht. In ein wunderbareres Leben. Und das Leben eigentlich, und darum hat er sich eigentlich auch so daran gehängt, dieser Abraham, dass er ja geborgen ist und weiß, wir treffen uns auf jeden Fall wieder, wir kommen wieder zusammen. Leben aus der Ewigkeit und aus der Macht Gottes. Die Machttaten Gottes. Ich möchte ein letztes Beispiel dazu bringen. Eine Frau bekam eine verheerende Nachricht über ihr Kind im Mutterleib. Man hat ihr gesagt, da sind keine Herztöne mehr da, und die Ärzte empfehlen ihr, dieses Kind abzutreiben. Und sie, diese Frau, war sehr glaubensmutig, aber sie hat gesagt, ich glaube an Gott, dass dieses mein Kind lebt. Auch wenn ihr behauptet, da sind keine Herztöne mehr da. Aber es war ein längerer Gebetskampf für sie. Aber sie hat gesagt, ich akzeptiere das nicht, was die Ärzte sagen. Und das hat sie auch zu Gott gesagt. Und da spüren wir etwas, auch was in unseren Worten liegt. Das, was unsere Worte sprechen, das hat Einfluss. Und sie hat gesagt, ich akzeptiere das, was die Ärzte sagen. Das akzeptiere ich nicht. Nach einem Befund haben die Ärzte gesagt, tatsächlich, das Kind lebt. Aber das ging noch einen Monat und dann kam die Geschichte wieder. Und da hat die Frau das Gleiche gemacht. Weil die Ärzte gesagt haben, aber jetzt, also wir hören gar nichts mehr. Da hat sie hat manchmal auch gelästert. So kann man auch, wenn man im Glauben steht, seid ihr schwerhörig oder was ist mit euch eigentlich? Aber sie hat es durchgestanden und hat gesagt, nee, ich akzeptiere das nicht. Und sie hat dann Folgendes gesagt, Gottes Auferstehungskraft steht über dem Kind. Gottes Auferstehungskraft steht über dem Kind. Vielleicht können wir das auch als Gemeinde oder als Einzelne einfach einmal aussprechen über Situationen, die uns vielleicht nicht so bekommen. Ablegen, wie ich gesagt habe, zum Kreuz bringen, aber auch aussprechen und sagen, die Auferstehungskraft Gottes steht drüber. Und die Ärzte, die haben Abtreibung geraten, dieser Frau. Aber die Auferstehungskraft hat das Kind zum Leben gebracht. Das Kind ist seit 4 oder 5 Jahre alt
und lebt und sprichst wie jedes andere Kind. So dürfen wir Auferstehungskraft mitnehmen. Der Triumph Gottes heißt, wenn wir auch gehen aus dieser Welt, wir gehen in die herrlichere Welt. Und wir haben, ich habe das vorhin schon gesagt, von den Möglichkeiten Gottes keine Ahnung, wie viele Facetten er auch durch Auferstehung gebracht hat. Er lebt, der Sieg Gottes ist unser. Und aus diesem Sieg können wir auch den ganzen Kleingram unseres Alltags einmal hineinlegen. Manchmal sind ja manche Dinge, passiert mir auch, wo Dinge total durcheinander laufen, wo eins das andere jagt. Und da sage ich nur, Schluss jetzt, jetzt machen wir einen Punkt nach dem anderen und lassen uns von nichts irgendwie in die Knie zwingen. Sondern dieser Triumph Gottes, der Paulus hier beschreibt, den Gott ja herausgeholt hat, aus der größten Verfolgung ins Leben. Dieser Triumph Gottes steht und mit diesem Triumph Gottes könnt ihr auch in diese Woche gehen. Amen.
Amen.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle unsere Vernunft, bringe unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus und bewahre sie in ihm. Amen.
Amen.
Weitergeben. Die Einlagen der vergangenen Wochen ergaben einen Gesamtbetrag von 1.504,30 €. Wie immer kann man es draußen aufgeschlüsselt einsehen. Es sind einige Posten, da lohnt es sich schon mal reinzuschauen. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für die Bibelverbreitung im In- und Ausland bestimmt. Und die Missionsgaben sind im April für das Ehepaar Wiche in Uganda. Dann gilt Einladung zum nächsten Gottesdienst am Sonntag, den 15. April um 10.30 Uhr in Buxheim mit unserem Pfarrer Uli Schieneis. Am 1. April wurde Leonie Huber in Buxach getauft. Und am 17.04. findet von 20 bis ca. 21.30 Uhr die Gemeindeversammlung im Gemeindehaus hier in Buxach statt. Möchte sonst noch jemand etwas weitergeben? Ist nicht der Fall. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und all ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade.
Amen. Amen.
Vater im Himmel, du bist ein großer und ein gewaltiger und ein heiliger Gott. Du bist es wert, dass man dich ehrt. Du erhältst diese Welt und auch die Geschicke der Völker in deinen mächtigen, gewaltigen Händen. Du hast sie aus deiner Liebe und durch dein göttliches, gewaltiges Schöpferwort ins Dasein gerufen. Und wir spüren, wie gewaltig deine Worte sind. So lenkst du uns und auch die Nationen und führst uns zu deinem großen Ziel. Du vollendest diese Welt nach deinem wunderbaren Plan. Und deshalb danken wir dir. Wir danken dir für alles, was du auf unserem Kontinent alles tust. Und was du auch in unserem Volk und auch in unseren Familien und in deiner Kirche alles schenkst. Wir danken dir für unsere Nachbarvölker. Wir danken dir für die Menschen, die uns das Evangelium gebracht haben, uns Jüngerschaft gelehrt haben. Wir danken dir für alle Alpha-Kurse. Wir danken dir für alles, was du auch in den vergangenen Erweckungen geschenkt hast. Und unsere Bitte ist um eine große und gewaltige Erweckung für unser Land, für unsere Ortschaften, für unsere Gemeinden. Wir danken dir, dass du uns nach dem Zweiten Weltkrieg Jahrzehnte des Waffenstillstands in unserem Umfeld geschenkt hast. Wir danken dir für den Mauerfall. Wir danken dir für den Frieden und für die Freiheit. Wir danken dir auch für alle demokratischen Grundordnungen, für die Rechtsstaatlichkeit. Wir danken dir für Wissenschaft, Kultur, für das Sozialnetz, das wir haben. Wir danken dir für alles Schöne unseres Landes, unserer Städte, unserer Dörfer. Wir danken dir von ganzem Herzen, weil du Menschen in unserem Land liebst. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Geist mächtiger weiter wirkst in unserem Land, in unseren Orten, in unserer Gegend. Wir beten darum, dass du auch unsere Regierungsleute segnest und mit Weisheit und mit Einsicht sie beschenkst. Gemeinsam lasst uns beten, so wie du uns gelehrt hast.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen jetzt dieses Lied, ins Wasser fällt ein Stein. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, warum singen wir jetzt gerade dieses Lied. Aber was wir gehört haben, die Botschaft, die wir mitnehmen, der Stein, der ins Wasser fällt, der zieht Kreise. Und der Stein seid eigentlich ihr. Ihr seid dieser Stein, der hinausgeht und diese Kreise zieht in unseren Ortschaften. Und darum singen wir das vor dem Segen, die der Zweifassung.
Zeit in die kommenden Stunden mit dem Segen Gottes. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und schenke uns seinen Frieden.
Amen.
Das ist ein Tag. Nein, das war total, kann ich nicht auch.